Ja, dann darf ich Sie alle recht herzlich begrüßen. Danke für euer Kommen. Gell? Und ja, wir haben heute ganz ein spannendes Thema, Maria die Königin. Aber ich möchte mit dem Gebet beginnen. Ihr habt vorne im Heftel, was ich ausgeteilt habe, Maria, Mutter des Heiligen Angesichtes, Gebet vom Papst Benedikt. Gell? Wenn wir das gemeinsam beten, das würde mich freuen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Maria, Mutter des Heiligen Angesichts, hilf uns, unschuldige Hände, um dein reines Herz zu erlangen. Hände verklärt durch die Wahrheit der Liebe, Herzen hingerissen von Gottes Schönheit, damit wir uns, verwandelt durch die Begegnung mit Christus, ohne Vorbehalt den Brüdern und Schwestern schenken, besonders den Armen und Leidenden, in deren Gesichtern das Geheimnis der verborgenen Gegenwart deines Sohnes Jesus widerscheint, der lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So. Ich möchte heute ein bisschen weiter ausholen, aber keine Angst, es dauert nicht zu lange, aber doch. Ich möchte nicht gleich auf die Mutter Gottes direkt eingehen, sondern man muss eigentlich vieles genauer betrachten, um dann wirklich erkennen zu können, wie wichtig die Mutter Gottes ist und dass sie wirklich die Mutter Gottes ist. Ja? Also, bitte, wenn du mal das Römer.
Römer 12, 2. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist.
Also gleicht euch nicht dieser Welt an. Momentan geht es eh ziemlich, glaube ich, zu in dieser Welt und der wollen wir uns sowieso nicht angleichen. Und es soll uns sehr bewusst sein, dass wir Kinder Gottes sind und alle Herrlichkeit der Kinder Gottes haben. Denn Jesus hat durch den Sieg am Kreuz und durch seine Auferstehung für uns die Möglichkeit des ewigen Lebens ja geschaffen, indem wir erlöste Menschen sind und indem wir auch die Erlösung natürlich annehmen. Wir dürfen nicht der Welt, die eigentlich das Heidentum und der Unglaube ist, dürfen wir nicht zurückfallen oder uns beeinflussen lassen, sondern wir müssen wirklich die Identität als Kinder Gottes leben. Und ich muss dazu sagen, leider, mangelnde Intelligenz, heidnische Bräuche und Esoterik und dass die Menschen heutzutage alles selber wollen, machen wollen, das führt oft weg vom Glauben, leider Gottes. Ja, uns die Eigenliebe hat den Blick auf Gott verdunkelt. Also diese Menschen, die so im Ego sind, sind eigentlich Gefangene Satans. Ja? Unser Ziel ist die Nachfolge Jesu Christus und das ewige Leben in Gott. Und was bedeutet erlöst sein? Wir können zur Beichte gehen, wir können Ablässe machen, wir können die Kommunion empfangen, wir können dadurch sein Sein in uns aufnehmen. Und so ist uns alle Herrlichkeit gegeben. Das hat Gott durch Jesus Christus erwirkt. Aber jetzt möchte ich Sie einmal fragen, wie war die Beichte im Alten Testament? Hat es da schon die Beichte gegeben? Und wie war sie? Genau, man weiß viel zu wenig darüber. Und Jesus war ja Jude und hat ja dort gelebt, ja. Und zum Beispiel, wie war die Beichte Es war so, dass es das Tieropfer gegeben hat, das habt ihr sicher schon gehört. Und um was ging es da? Um was ging es da bei diesem Tieropfer? Ja, das ist ganz einfach. Ja, also die Beichte im Alten Testament, im Judentum, war über das Tieropfer. Und zwar, öffentlich vor dem ganzen Volk musste man im Vorhof des Tempels auf ein selbst mitgebrachtes oder selbst gekauftes Tier die Hand auf den Kopf legen und musste laut vor dem ganzen Volk seine Sünden sagen. Jetzt stellt euch das einmal vor. Da hat sich niemand verstellen können und hat dann sagen können, ich bin so toll, ich bin der Anton von Tirol, sondern laut vor dem ganzen Volk die Hand auf den Tier. Das Tier musste unfehlbar, also ohne Fehler und ein junges Tier sein. Und die Sünden legte man dann sozusagen auf das Tier. Warum war das möglich und was bedeutete das? Zum Beispiel, wie Adam und Eva vor der Sünde waren, hat Gott gesagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sterben. Das heißt, die Sünde hat das Sterben und den Tod gebracht. Und deshalb hat man diese Sünden auf ein fehlerfreies, meistens Lamm oder Kalb gelegt, ja. Und das musste dann sterben, weil die Sünden dann auf dieses Tier gelegt worden sind. Ja? Und die Buße für den, der die Sünden auf dieses Tier gelegt hat, war eben, dass er das Tier verloren hat, dass er es nicht essen konnte oder verkaufen konnte oder sich sogar, denn einmal im Jahr musste man ja hinaufziehen nach Jerusalem, um eben die Sünden zu bekennen, dass er dort ein Tier kaufen musste, ja. Also das war dann gleich ein Bußgeld gleichzeitig, ja. Und was passierte dann mit dem Tier? Das Blut im Judentum, der Sitz der Seele ist im Blut. Also das Blut wurde auf den Vorhang des Altars gespritzt, also Gott wurde die Seele des Tieres zurückgegeben. Und das Fleisch des Tieres, weil es jetzt in Sünde war, durch die Sünden, die der Mensch darauf gelegt hat, musste verbrannt werden am Altar. Da war ein riesen Gusskessel mit einem riesigen Feuer und da wurden dann die geschlachteten Tiere hineingeschmissen und verbrannt. Ja, ja. Also weil die Sünde den Tod bringt, auch den geistigen Tod. Jetzt muss man aber erklären, der Unterschied der Seele zwischen Tier und den Menschen. Weil warum konnte man die Sünde auf ein Tier legen? Der Unterschied ist, die Tiere haben auch eine Seele, so steht es auch im Alten Testament, aber eine ganz andere, weil der Mensch ja das Höchste der Schöpfung ist. Ja? Das heißt, wir haben über Gefühl und Erinnerungsvermögen hinaus den freien Willen, die Vernunft und Geist. Und das Tier hat nicht den freien Willen, sondern nur Instinkt. Es kann nur laut Programm, sagen wir jetzt einmal, handeln. Dadurch kann es nicht sündigen in dem Sinn wie der Mensch, der den freien Willen hat und sich entscheiden kann, durch das Gute oder durch das weniger Gute. Ja? Das Tier kann nur nach seinem Instinkt leben. Deshalb hat man im Judentum eben die Sünde auf dieses Tier, das sozusagen nicht sündigen konnte, gelegt. Denn es musste ja selber frei sein von Sünde. Und es wurde eben dann getötet und sozusagen die Seele Gott zurückgegeben. Das war die Beichte im Alten Testament, im Judentum. Ja? Und Warum sagt man dann von Jesus Christus, er ist das Lamm Gottes? Warum? Naja, da gibt es einmal eine große Sache. Gott kann nicht sterben. Gott kann niemals sterben. Ja? Er ist ewig, ewiges Sein. Aber Gott Vater hat seinen Sohn in diese Welt gesandt und von der Jungfrau Maria aus ihr geboren, hat er sozusagen Fleisch angenommen. Ich sage immer ganz provozierend dazu, Gott hat nicht ein 9 Monate altes Baby in Maria hineingezaubert, sondern 9 Monate vom Heiligen Geist überschattet, hat Jesus in Maria Fleisch angenommen, einen menschlichen Leib. Er war dann ganz Mensch, aber auch ganz Gott. Und warum ist jetzt sind wir schon bei der Mutter Gottes? Erstens einmal, das könnte kein Prophet. Kein Prophet könnte die ganzen Sünden auf sich nehmen und die ganze Menschheit erlösen. Das würde nie gehen. Das beweist schon einmal, dass er der Sohn Gottes ist. Ja? Das nächste ist, Gott würde nie seinen eigenen Sohn in einen befleckten Leib, sage ich jetzt einmal, hineingeboren werden lassen. Ja? Sondern dieser Leib, von dem ihm Jesus Leib angenommen hatte, musste ganz rein sein. Deshalb war die Mutter Gottes von der Erbsünde befreit. Ja? Also sie war geboren, nicht in der Erbsünde, sondern frei von der Erbsünde. Sonst hätte Gott ja nicht aus ihrem Leib seinen Leib annehmen können. Ja? Und das beweist schon wieder, dass sie ein besonderer Mensch ist. Und dann sage ich, nein, sie ist nicht ein besonderer Mensch. Sie ist ein ganz besonderer Mensch. Ja? Ganz ein besonderer Mensch. Weil das wäre noch zu wenig. Ja? Weil auch Eva wurde ja so geboren. Aber sie hat gesündigt. Während die Mutter Gottes nicht in diese Sünden gefallen ist, sondern ganz rein blieb. Ja? Und das muss man auch einmal, sie war zwar nicht von den Folgen der Erbsünde in dem Sinn geplagt, aber sie war mitten in der Welt und auch allen Versuchungen ausgesetzt. Genauso war Jesus mitten in der Welt und auch Versuchungen ausgesetzt. Wir wissen das von der Wüste und von Satan und so weiter und so weiter. Ja? Und warum wird jetzt dann Jesus Lamm Gottes genannt? Weil er einen wirklich reinen Leib hatte, den er wohl, den menschlichen Leib, in den Tod geben konnte. Und weil er freiwillig die ganzen Sünden der ganzen Menschheit von vorher, von der Zukunft, von der Jetztzeit, also alles, er hat alle Sünden auf sich genommen. Und dann musste er natürlich sterben, weil die Sünde bringt den Tod. Er ist dann als Lamm Gottes sozusagen gestorben, ja, mit seinem menschlichen Leib, ja. Und bei der Auferstehung war es dann so, dass er der Erste der Auferstandenen war, weil er dann selbst ja ohne Sünde war und dadurch mit verklärtem Leib auferstehen durfte, ja, mit verklärtem Leib auferstehen durfte. Und mit verklärtem Leib, das bedeutet so viel wie allmächtig, ja, so wie es bei uns heißt, am Ende, beim letzten Gericht, werden wir mit unserem Leib zusammengefügt werden, denn die Seele geht ja zu Gott und auf ihren bestimmten Platz, aber beim letzten Gericht werden wir mit unserem hoffentlich verklärten Leib zusammengefügt. Und dann sind wir nicht Gott, wir werden nie Gott sein, sondern Gott ähnlich. Wir sind auch den Engeln ähnlich, aber wir werden nie Engel sein. Es hat mir vor kurzem wer ein Video geschickt, da hat eine Dame gesprochen und hat gesagt, im Himmel sind wir dann geschlechtslos. Also das ist Ganz falsch, ja. Wir werden immer Mann und Frau sein, aber wenn ich im Himmel bin, bin ich frei von Sünde. Und was ist die Sünde? Zum Beispiel die Begierlichkeit. Dann hat der Mann und die Frau keine Begierlichkeit mehr. Aber wir werden immer Mann und Frau bleiben, aber in der wahren göttlichen Liebe. Ja? Und nicht in der Begierlichkeit. Also nicht, wir werden geschlechtslos sein, sondern wir bleiben Mann und Frau, aber wir sind nicht mehr, sonst wären wir ja dann nicht im Himmel. Ohne die Sünde sind wir dann, also ohne Begierlichkeit. Ja, und wir sollten wirklich Gott danken, und das tun wir auch in der Heiligen Messe, ja. Und zum Beispiel, wie kann man sich die Heilige Messe erklären? Da bin ich jetzt auch wieder beim Judentum. Ich möchte wirklich diese Bräuche jetzt erklären, dass man überhaupt unseren Glauben besser versteht, weil oft wird gesagt, na, das haben sich die Priester ausgedacht und die haben uns das aufoktroyiert und weiß ich was alles. Nein, also wie gesagt, die Beichte hat es schon gegeben, und wenn jetzt jemand beichten geht, muss er genauso, der kann nicht direkt mit Gott reden, er kann es, aber das ist nicht eine Beichte. Er muss genauso auf das Lamm Gottes laut seine Sünden im Beichtstuhl sagen, ja, und zwar, das Lamm Gottes ist jetzt der Stellvertreter Gottes, der Priester. Dem sagt man laut seine Sünden, und der kann uns nur frei sprechen von der Sünde, also die Absolution geben, weil das Lamm Gottes für uns ja schon gestorben ist, Jesus Christus. Ja? Und er schon alle Sünden sozusagen weggetragen, in den Tod getragen hat, und wir dadurch erlöst sind. Ja? Also die Beichte war schon und ist. Und er hat ja auch die Beichte eingesetzt, Jesus, wieder. Er hat gesagt zu den Aposteln, und das sind ja unsere heutigen Priester, wem er die Sünden vergebt, den sind sie vergeben, und so weiter, ja. Also er hat die Beichte wieder weiter eingesetzt. Da Jesus das Lamm Gottes ist und für uns die Sünden getragen in den Tod hat, ist es auch ganz klar, dass niemals eine Frau Priesterin sein kann. Niemals. Weil ein Mann, Jesus, war das Lamm Gottes. Und der Apostel ist der Stellvertreter Jesu. Aber niemals kann eine Frau Priesterin sein und die Beichte abnehmen. Ja, und wie kam es dann zu dieser Kommunion im jüdischen Brauch? Und zwar im jüdischen Brauch war es so, da hat man keine Mikrowelle noch gehabt, wenn Gäste gekommen sind, und hat schneller Fertigspeise reinschmeißen können, wie die manche Menschen das heute tun, obwohl es sehr ungesund ist, aber das ist ein anderes Thema. Sondern es wurde ein Lamm oder ein Kalb geschlachtet für die Gäste. Das hat alles zusammen, bis es zubereitet war, Stunden gedauert. Ja, weil aber die Gäste vielleicht viele Kilometer zu Fuß, denn auch das Auto hat es noch nicht in dem Sinn gegeben, zu Fuß gegangen sind und erschöpft und müde waren, dann hat der Hausherr, während die Hausfrau schnell hergegangen ist und ein Fladenbrot gebacken hat, und die Knechte und Mägde haben inzwischen das Lamm geschlachtet und zubereitet. Und dieses Fladenbrot war ganz einfach, das war nur Mehl und Wasser und Gewürze. Das wurde schnell gebacken und wurde den Hausherrn hineingetragen, weil die Frauen durften ja nicht bei Tische sitzen. Da kommen wir dann später dazu, warum. Und die Männer setzten sich zu Tisch, und der Hausherr brachte eine runde Schale mit Wein, die wurde auf einen Sockel gestellt. Jetzt denken wir an unseren Kelch mit Wein, ja, und denken wir an die heilige Kommunion, Fladenbrot, ja. Und der Hausherr hat dann dieses Fladenbrot auf Stücke geteilt. Der Priester bricht das Brot für uns sozusagen in Stücke geteilt, hat jeden Gast ein Stück davon gegeben und die haben in diesen Wein, in diese Schale eingetaucht und gegessen als Stärkung, bis dass die tatsächliche für den Leib, die tatsächliche Mahlzeit stattfinden konnte. Ja? Und das kann man sich jetzt eben so ähnlich vorstellen. Der Priester ist der Gastgeber, bricht für uns das Brot und gibt uns eine Stärkung. Nur die Stärkung von damals war wirklich nur eine Stärkung. Und was ist das Brot heute? Die heilige Kommunion. Der Name heilig sagt es schon. Denn beim letzten Abendmahl hat Jesus dann das eingesetzt und hat gesagt, er ist sozusagen das Brot des Lebens und das ewige Leben. Und wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, wird leben in Ewigkeit. Und wie gesagt, der Priester spricht dann bei der Heiligen Messe die Wandlung und durch die Wandlungsworte, die den Heiligen Geist auf diese Gaben herabrufen, wird dieses Brot dann zu Leib und Blut Christi, das wir dann essen dürfen. Und wenn jetzt zum Beispiel in der Offenbarung steht, im Himmel vor dem Thron Gottes fallen alle Engel und Heiligen nieder. Nur wir sündigen Menschen dürfen stehen und stehend die Kommunion empfangen. Da sind wir wieder der Anton von Tirol, der so toll ist. Es ist zwar erlaubt, die stehende Handkommunion, aber sie ist nicht gut. Ja, absolut nicht. Das wurde von einigen Bischöfen einmal, okay, ist eine andere Sache. Will ich jetzt nicht genau erklären. Aber alle fallen nieder vor Gott, auf ihre Knie, auf ihr Angesicht und beten ihn an. Und so sollen auch wir beim Empfang der Kommunion niederfallen, uns niederknien und würdig die Kommunion empfangen. Und dann wird uns immer wieder vorgeworfen, die Urchristen haben die Handkommunion empfangen. Stimmt. Aber wie war die Handkommunion bei den Urchristen, die erste Kommunion? Das weiß man nicht. Und dann denkt man an dieselbe Kommunion, wie wir jetzt die Handkommunion empfangen. Ganz falsch. Und zwar vor jedem Essen mussten sich die Juden die Hände waschen. Ja? So musste man sich die Hände waschen bei den Urchristen vor der Heiligen Messe. Und dann durfte man die rechte Hand, nicht die linke, sondern die rechte Hand, die gewaschene Hand, als Schale hinhalten. Da wurde die heilige Kommunion hineingelegt. Aber dann durfte man nicht das so zum Mund bringen, sondern man musste sich beugen und mit dem Mund die Kommunion aufnehmen. Während Frauen, die Kinder mit hatten, das nicht tun durften, weil die könnten sich vorher noch irgendwie beschmutzen, wenn man vielleicht jemand schneuzt, wenn er verkühlt ist oder was. Die bekamen ein weißes Tuch auf diese Hand gelegt und darauf wurde die Kommunion gelegt, die sie dann aufnehmen durften. Und dann wurde das Tuch dem Priester zurückgegeben und der hat es über den Kelch ausgeschüttelt, ja, dass ja nichts irgendwie runterfällt oder sonst was passiert. Und was ist dann passiert? Sehr oft ist bei diesem dann die Kommunion runtergefallen, ja. Und dann hat man sich entschlossen, sie gleich in den Mund zu geben, ja. Das natürlich sicherer war, ja. Also ganz anders als heute. Und stehen dabei. Also ganz anders. Wirklich voll Ehrfurcht. Dieser Mensch und Gott zugleich, der für uns so gestorben ist, ja. Also, dass man da so unwürdig zur Kommunion gehen kann, ist furchtbar. Also, die Realpräsenz Gottes in der Kommunion ist gegeben. Und das bitte, da werden Sie jetzt horchen, ist sogar wissenschaftlich bewiesen. Wow, gibt's sowas? Ja, so etwas gibt es. Und zwar, jeder Mensch hat Chromosome im Blut, ja? Jeder Mensch. Und das ist immer geteilt. 22 männlich und 22 weiblich. Das ist bei jedem Menschen so, ja, weil wir eben einen männlichen Vater und eine weibliche Mutter haben. Und bei den Hostienwundern, all die Jahrhunderte verschieden, in verschiedenen Sprachen, zu verschiedenen Zeiten, bei verschiedenen Menschen, wurde wissenschaftlich sehr streng diese Hostienwunder untersucht. Es war überall die Blutgruppe AB, es war überall die gleiche Blutgruppe. Und es war etwas, was die Wissenschaft nicht erklären konnte. Es gab 28 weibliche Chromosome und ein Chromosom, das die Wissenschaft nicht kennt, aber keine männlichen Chromosome. Warum? Weil Jesus ja keinen menschlichen Vater gehabt hat, sondern nur eine menschliche Mutter. Und man sagt halt jetzt, das eine ist halt das göttliche Chromosom, wie auch immer. Die Wissenschaft kennt es gar nicht. Ja. Das heißt, es ist bewiesen, dass das nicht männlich-weiblich ist, sondern wirklich nur von Maria, ja, wo er den Leib angenommen hat. Und es wurde immer wieder die gleiche Blutgruppe festgestellt. Das muss man sich einmal vorstellen. Und das beweist, dass wirklich Gott in dieser heiligen Kommunion ist und dass wir wirklich ehrfürchtig sein müssen. Ja. Und deshalb sollen wir Gott loben und sollen versuchen, Seelen zu retten. Und es heißt nicht umsonst, der freie Wille in Gottes Willen geheiligt ist Liebe, denn Gott ist Liebe. Ja. Die Liebe des Menschen und die Liebe Gottes ist natürlich, weil der Mensch durch die Erbsünde verletzt ist, ganz anders. Das heißt, die menschliche Liebe ist erwartend und wertend, während die göttliche Liebe hingebend ist und erfüllend und stärkend. Das ist ganz ein anderer Unterschied. Ja? Und wir sollen eigentlich so lieben, dass wir uns hingeben, nichts erwarten und alles tun. Ja. Und da ist natürlich auch der Heilige Geist so wichtig, der uns bei der Taufe gegeben wird. Deshalb ist auch die Taufe so wichtig. Ja. Wenn wir dann auf Gott, auf die heiligste Dreifaltigkeit getauft sind, dann ist der Heilige Geist, der durch die Erbsünde leider verloren gegangen ist, wieder ganz anders in uns und will durch uns wirken und will, denn er ist ja die Liebe auch zwischen Vater und Sohn, und will eigentlich in dieser Liebe wirken, in dieser göttlichen Liebe, also hingebend und erfüllend und so weiter. Aber unsere menschliche Liebe, ja, die halt immer wertet, die ist leider auch so, dass wir uns Tratschereien hingeben, ja. Und zum Beispiel, ich müsste mich jetzt selig nennen, ja, die selige Christine. Wissen Sie warum? Ist wirklich nur ein Spaß. Weil Jesus gesagt hat, selig, die um meines Namens willen beschimpft, verfolgt und so weiter werden. Ich werde immer wieder verleumdet durch Tratschereien von Menschen, die halt von der Erbsünde verletzt sind und nicht wirklich das Gute anstreben, sage ich jetzt einmal. Ja? Und es werden dann falsche Sachen über mich gesagt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich noch nie wirklich so berührt, weil ich denke mir immer, ja Jesus, ich gehe mit dir, denn du hast das kleine Unscheinbare in mir erwählt und so darf ich mit dir gehen, und die, die das sagen über mich, die müssen das selbst verantworten. Und das wird nicht lustig sein, wenn sie einmal vor Gott stehen und das alles verantworten müssen, was sie an Tratschereien überhaupt über andere Menschen gesagt haben. Ja? Und wenn wir zum Beispiel die heilige Kommunion empfangen in uns hinein, dann werden wir auch in diese göttliche Liebe immer mehr gewandelt. Ja, das ist so wunderbar. Also in uns pulsiert dann der Heilige Geist, in uns pulsiert dann das göttliche Leben und es verändert uns. Bitte, 1. Johannes 4.
Die Vollendung des Glaubens in der Liebe. Liebe Brüder, wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm. Wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben.
Ja, und ich möchte euch jetzt bitten, dass ihr genau zuhört, wenn Michael jetzt die Bekehrung von Rudolf Höss vorliest. Es ist hochinteressant.
Bitte. Rudolf Höss, 1901 in Baden geboren, trat mit 21 Jahren aus der Kirche aus. Er trat 1922 der Nationalsozialistischen Partei bei. Er wurde Hitler so richtig hörig und ließ sich leider für alles Böse von ihm verwenden. Ja, Hitler hasste das Christentum ganz besonders. Höss war Kommandant des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz. Als Lagerleiter starben unter seinem Befehl 3 Millionen Juden und 2,5 Millionen polnische Staatsbürger. Er war also für 5,5 Millionen Morde verantwortlich. Nach Hitlers Tod wurde Höss verhaftet und er kam in ein polnisches Straflager. Dieser Lagerleiter aber war Christ. Er ordnete an, dass Höss mit aller Achtung und Würde behandelt werde, denn in jedem Menschen wohnt Gott. Darüber war Höss sehr beschämt und schrieb mehrmals in seinem Abschiedsbrief, dass er sich nur durch diese menschliche Behandlung bekehren konnte. Er wurde zum Tod verurteilt und einen Tag vorher kam ein Priester aus Rom, bei dem Höss die Beichte ablegte und beim Empfang der Heiligen Kommunion weinte er wie ein kleines Kind. Ja, so konnte er versöhnt mit Gott sterben.
Danke. Man muss sich vorstellen, 5,5 Millionen Morde. Und bekehrt sich, weil ein Mensch anordnet, behandelt ihn ordentlich, schimpft nicht über ihn, redet nicht schlecht über ihn und so weiter. Was tun wir so oft? Über andere schlecht reden. Die sind böse, das ist das und so weiter. Da müssen wir auch kräftig nachdenken, denn durch diese Behandlung, durch diese Liebe konnte er sich bekehren und konnte versöhnt mit Gott sterben. Es musste damals ein Priester aus Rom kommen, weil bei 5,5 Millionen Morde konnte gar kein normaler Priester, sage ich jetzt, die Beichte abnehmen. Es musste extra von Rom jemand kommen. So wurde mir erklärt, der ihm dann die Beichte abnehmen durfte. Ja? Und das alles, weil der Lagerleiter Christ war und die Liebe lebte, so wie Gott sie anordnet. Also Gott ist hingebend, barmherzig, vergebend, seine Liebe ist befreiend, freiwillig, wohlwollend, ohne Eigennutz. Und so sollen wir leben. Das heißt aber bitte jetzt nicht, dass Gott ein Schmusekuschelbär ist und wir können alles tun, weil der ist eh so lieb und hingebend und ich weiß nicht was sonst. Da brauchen wir eh die Gebote nicht halten, wir können alles tun, er vergibt ja eh, also super herzig, sondern in der Bibel steht zum Beispiel auch, der ist es, der mich liebt, der meine Gebote hält. Ja? Also wir sollen Gott nicht nach unserer menschlichen Liebe heruntersetzen, ja, damit wir leichter mit uns selber und dann mit ihm umgehen können, ja, und ihn auf die menschliche Ebene ziehen, sondern wir sollen wirklich das so erkennen, dass Gott zwar jeden vergibt, und wir haben heute das wunderbare Evangelium bei der Sonntagsmesse gehört vom verlorenen Sohn. Und jetzt muss man sich vorstellen, der hat mit Dirnen und so weiter das ganze Geld durchgebracht. Na, was würden denn wir zu diesem Sohn sagen, wenn er wieder heimkommt? Würden wir wirklich in aller Liebe unseren Sohn so aufnehmen, wie das der Vater bei dem verlorenen Sohn getan hat? Im Gegenteil, er ist ihm entgegengegangen, hat ihn umarmt, hat sich gefreut, dass er jetzt doch wieder heimkehrt. Und dann, was hat er noch getan? Und das ist jetzt auch ganz wichtig, das wissen auch die meisten nicht. Und zwar, er hat ihm den Ring an den Finger gesteckt. Was bedeutet das? Ein Ring, Könige haben Ringe getragen, ja. Ein Ring war immer ein Zeichen der Macht. Er hat ihm die ganze Macht zurückgegeben über seine Familie und so weiter, über seine, was er noch an Werte und Besitz hatte, nur weil er gesagt hat, ich bin nicht würdig, dein Kind zu sein. Also wenn wir zur Beichte gehen und unsere Sünden auf das Lamm Gottes legen, wirklich, nicht nur, wie die Freikirche zum Beispiel sagt, oh, kann ich mit Gott reden? Natürlich kann ich mit Gott reden, aber da steht etwas anderes dahinter. Gott ist dafür gestorben, dass wir dann unsere Sünden auf ihn legen können, und er wird dadurch als Lamm Gottes bezeichnet. Wenn wir um Vergebung bitten, dann sind wir wie der verlorene Sohn, der sofort vom Vater wieder aufgenommen wird, und wir kriegen alle Macht und Herrlichkeit als Kinder Gottes sofort zurück, unverdient, unverdient. Ich muss nicht irgendwas, ich muss beichten, okay. Und ich, wie hat Gott auch zu der Sünderin, zu der Ehebrecherin gesagt, wie sie sich steinigen wollten, was hat Jesus zu ihr gesagt? Gehe hin und sündige nicht mehr. Wir müssen uns bessern, wir müssen Reue haben beim Beichten. Wir müssen schauen, dass wir wirklich Reue haben. Es hat auch eine Dame vor kurzem gesagt, die tief in der Esoterik ist, und ich ihr erklärt habe, sie muss zur Beichte gehen. Sage, aber bitte mit Reue, und sie müssen sich vornehmen, es nicht mehr zu tun, sonst gilt die Beichte nicht. Wenn ich nur gehe, dass ich vielleicht in den Himmel komme, nein, das gilt nicht. Ich muss Reue haben und ich muss mir vornehmen, es nicht mehr zu tun. Wenn es dann doch passiert, muss ich sofort wieder zur Beichte gehen. Ja? Und ich habe von manchen Heiligen gelesen, die haben täglich gebeichtet, weil man immer wieder doch in kleine Sünden zurückfällt. Also in der Kraft Gottes, im Heiligen Geist, beim Empfang der Eucharistie, zieht uns Gott in sein göttliches Wesen, öffnet sein Herz vollkommen und ergießt seine endlose Liebe in unser Herz. Dadurch werden wir ihm ähnlicher und liebender. Also wir werden durch Gottes Gnade verwandelt und sind dann auch, wie man so schön sagt, wenn man nicht in schwerer Sünde ist, ist man in der Gnade. Und die Gnade Gottes ist wichtig, weil dann können wir wieder neu mit göttlicher Liebe lieben und neu wieder das und das. Dass wir leider immer wieder auch zurückfallen, ist was anderes. Und das alles hat nicht jetzt die Kirche neu eingesetzt, wie Sie jetzt gehört haben, sondern Jesus hat es eingesetzt, steht alles in der Bibel, hat alles eine Vorgeschichte im jüdischen Brauchtum. Und so sollten wir wirklich mit der Kirche gehen und in der Kirche gehen und nicht in der Welt leben und heute auf den Sonntag heute ein bisschen in Kirchen gehen, dass wir in den Himmel kommen. Das genügt sicher nicht. Und wir sollten auch in und mit der Kirche leben und hinausgehen und den anderen sozusagen, die noch in der Welt sind und sich vielleicht nicht so noch trennen können von diesen weltlichen und modernen Gedanken, sollten wir wirklich Missionare sein für diese Menschen und ihnen diese Liebe Gottes bringen und ihnen helfen, ihre Schwierigkeiten leichter zu überwinden. Und was macht auch der Mensch zum Beispiel bei der Selbstliebe? Weil die drei Gebote, liebe Gott, liebe deinen Nächsten, liebe dich selbst. Was machen wir oft bei der Selbstliebe? Die verwenden wir ganz falsch, nämlich egoistisch. Du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld. Ich bin so toll, ich hab keine Schuld. Ja? Wir wälzen auf andere alles ab, damit wir gut dastehen. Das ist unsere Selbstliebe. Aber das ist Egoismus, ja? Sondern wir müssen lernen hinzuhören, was sagt der andere, was tut der andere. Und ich muss mich verändern wollen. Und ich muss auch in aller Demut wirklich eingestehen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, tut mir leid. Auch unter Menschen. Ja? Ist ganz wichtig, dass wir auch unsere Eigenliebe nicht falsch lieben, weil Jesus hat gesagt, liebe den Nächsten wie dich selbst. Und auch bei den Nächsten. Weil liebe ich den Nächsten und nicht sage, ja, du bist schuld und ich bin so toll. Liebe ich dich da, wenn ich einen Fehler gemacht habe und das auf dich lege? Nein, dann liebe ich dich nicht. Und dann liebe ich aber auch mich nicht. Ja? Weil dann komme ich nicht in den Himmel sozusagen, wenn ich das alles so mache. Ja? Also der Weg der Welt führt in den Hochmut und führt in die Gebundenheit. Und deshalb sollen wir wirklich so lieben und so glauben, wie Gott uns das wirklich gelehrt hat, und sollen ihm auch helfen, Seelen zu retten. Ja? Ich muss noch dazu sagen, der Himmel ist jetzt nicht so zu verstehen, dass jetzt da oben irgendwo ein Mann sitzt mit einem weißen langen Bart, ja, und das ist Gott Vater. Nein, absolut nicht, ja, sondern der Himmel ist so zu verstehen, das ist eben für uns die unsichtbare Welt, die überall ist und auch in uns. Gott ist ja auch in uns. Und wenn uns das bewusst wird, Gott ist in uns, kann ich da überhaupt noch so egoistisch sein und so sündigen? Das muss ich mich fragen, ja. Und ich möchte also auch jetzt noch ein paar Worte sagen zur Hölle. Und zwar, Jesus hat ja sehr oft in Gleichnissen gesprochen, denn der Geist denkt ja in Bilder, ja. Er hat uns sehr oft Bilder gegeben. Vorigen Sonntag war dann, der Baum, den hauen wir um, den Feigenbaum, weil der bringt keine Früchte, ja. Und dann sagt der Gärtner, oder wer das auch immer war, ja, na, ich tue ihn düngen, vielleicht bringt er doch Früchte. Was sagt uns dieses Gleichnis von Jesus? Warum hat er das erzählt? Wenn wir von klein auf, von den Wurzeln auf, unseren Kindern Jesus Christus bringen und erklären und immer wieder sagen und hinführen, dann kann dieser Baum, dieses Kind leichter Früchte bringen. Wir müssen Jesus den anderen Menschen bringen und wenn es geht von klein auf, damit sie dann wirklich Früchte bringen können. Und so hat er auch von der Hölle so gesprochen, als Gleichnis. So wie wir uns den Himmel nicht so unbedingt nur vorstellen dürfen, so auch die Hölle nicht. Und zwar, wie ich zuerst gesagt habe, man musste einmal im Jahr hinaufziehen nach Jerusalem, hinaufziehen. Das heißt, Jerusalem war auf einer Anhöhe. Und unten war das Hinnomtal. Ja? Und in diesem Tal wurden alle Abfälle und alles Schlechte des Ortes von Jerusalem verbrannt. Und da brannte ein sogenanntes ewiges Feuer, das musste ewig brennen, ja. Damit jeder, manche haben so ganze Rollen einfach runtergeschmissen, ja, dass das dahin rennt, zu dieser, ich sage jetzt, Müllverbrennungsanlage, würden wir heute sagen, ja. Also das ganze Schlechte wurde dort in diesem Hinnomtal verbrannt. Und das hieß Gehenna. Und was heißt Gehenna auf Deutsch? Hölle. Und der Mann, der dort verantwortlich war, musste immer wieder die neuen Sachen, musste alles verwerfen und verwirren und damit das sicher verbrannte und musste immer auf das Feuer aufpassen. Der wurde Diabolo genannt. Verwerfer, Teufel, ja? Und so kam das Wort Teufel, so kam das Wort Hölle, so kam das ewige Feuer und das Schlechte musste dort verbrannt werden. Und so wird oft in der Bibel das erwähnt, in der Gehenna, also wer schlecht ist, muss in die Hölle hinab zum Teufel, ins ewige Feuer. Aber nicht nur so dürfen wir uns das vorstellen, sondern die ewige Verzweiflung verbrennt den Menschen förmlich, dass er von Gott getrennt ist. Ja? Die ewige Verzweiflung, von Gott getrennt zu sein. Denn nach unserem Tod erkennen wir Gott, auch wenn wir Atheisten sind und sterben. Dann erkennen wir Gott, dann erkennen wir die Liebe, dann wissen wir, was wir falsch gemacht haben. Aber dann ist es zu spät. Ja? Und Gott ist nicht ein böser Gott und sagt, na ja, jetzt bist du für ewig verdammt, lass mal Ruhe. Nein, sondern wir haben ja unseren freien Willen bekommen. Und wenn wir uns wirklich über den Tod hinaus gegen Gott entscheiden, dann kann er nichts machen. Dann muss er uns lassen. Und das ist dann ganz schlimm. Ja? Das ist dann die Hölle. Weil eigentlich war ja der Teufel der höchste Engel im Himmel. Und zwar hieß er wie? Luzifer. Und Luzifer heißt auf Deutsch Licht. Also er war der höchste Lichtengel. Ja, wurde aber dann, weil er den Menschen dienen sollte, aufmüpfig, ja, und hat sich wieder Gott gestellt und wieder den Menschen gestellt, Widersacher, Satan heißt auf Deutsch Widersacher, ja, so bekam er Luzifer, Widersacher, Teufel, ja, der Verwirrer, der Zerstreuer, der Verblender, bekam sozusagen Luzifer auch noch andere Namen, ja. Und da Jesus dann in Gleichnissen eben gesprochen hat, damit wir das alles besser verstehen, und diese Müllverbrennungsanlage war eben in Jerusalem, warum auch? Denn wir haben vorher von den Tieropfern gesprochen und da sind dann manchmal Knochenreste oder sowas übrig geblieben und die durften nicht im Tempel und in der Stadt bleiben, ja. Die wurden dann hinabgetragen in das ewige Feuer und auch dort wurde das dann die Reste noch verbrannt, ja. Also alles Sündige und alles Schlechte kam sozusagen in die Gehenna zum Diabolo ins ewige Feuer, ja. Und jetzt sind wir ganz intensiv bei der Mutter Gottes Maria. Denn ihr Anteil am Erlösungsplan ist eben die unbefleckte Empfängnis. Unbefleckt eben ohne Erbsünde. Ja. Und das hat sie sich bitte selber nicht verdienen können, schon vor der Geburt. Die hat nicht zum Gott sagen können, ich will die Mutter Gottes sein, wie unbefleckt empfangen werden. Nein, Gott hat sich diese Frau ausgesucht. Dadurch ist sie eine ganz besondere Frau und sie blieb ohne Sünde, nicht nur ohne Erbsünde, sondern auch so und war eine ganz reine Frau. Deshalb wird sie auch dann im Himmel gekrönt als Königin, denn sie hat über die Sünde auch gesiegt. Und zwar Königin der Apostel, Königin der Propheten und so weiter. Ja? Denn die Apostel oder die Propheten sind alle unter der Erbsünde geboren und haben sicher auch alle irgendwann einmal gesündigt, ja. Aber sie war eine ganz und ist eine ganz besondere Frau. Und so durfte sie mitwirken. Aber jetzt möchte ich Ihnen was erklären. Und zwar die Verlobung und Ehe im Judentum. Bitte, ich habe hier ein Buch. Das ist das Neue Testament mit urchristlichen Schriften. Und manche urchristliche Schriften sind nie in die Bibel aufgenommen worden, weil man nicht damit umgehen konnte. Ja? Bitte, wenn du die Stelle wieder vorliest.
Simon Petrus sagte zu den anderen, Maria soll nicht mit uns mitgehen. Denn die Frauen sind nicht würdig, das Leben zu haben. Jesus entgegnete, ich werde sie zu mir in den Bereich Gottes ziehen. dann ist sie nicht mehr weiblich, sondern genauso ein lebendiger männlicher Geist wie ihr. Ich sage euch aber, eine Frau, die sich den Männern gleich macht, kann eintreten in die Herrschaft Gottes.
Diese Stelle wurde nicht aufgenommen, weil man sie nicht erklären konnte. Sie ist aber ganz einfach zu erklären. Und zwar, weil die Frau von Adam genommen ist, aus seinem Fleisch, aus seiner Rippe, bildlich jetzt gesprochen, hat man angenommen, dass sie keine Seele, keinen Geist, kein ewiges Leben hat. Und sie hat sie eigentlich auf die Ebene des Tieres gestellt. Ja? Und wenn wir jetzt nachdenken, wie ist zum Beispiel, sind früher die Frauen sind gehandelt worden. Bei einer Ehe ist ein Ehevertrag gemacht worden, du kriegst 5 Herden Schafe oder was weiß ich, wenn du diese Frau zu dir nimmst als Frau. Ja? Oder wenn sie sehr schön war, dann hat sogar der Mann, der sie heiraten wollte, zahlen müssen mit einer Herde Kamele oder so irgendwas. Ja? Es war ein Handel. Sie wurden gehandelt wie die Tiere, weil sogar die Apostel angenommen haben, die Frau ist nicht würdig, ins ewige Leben einzugehen. Und wenn das jetzt heute wer hört, was du da vorgelesen hast, würden die sagen, na dann lassen wir uns auf Männer umoperieren, dass wir auch in den Himmel kommen. Ne? Die würden das schon wieder modern sehen. Ja? Nur Jesus hat das ganz anders gemeint. Der hat gesagt, wenn ich der Frau begreiflich mache, dass sie wie der Mann auch eine ewige Seele und Geist hat, ja, dann wird ihr klar, dass sie in den Himmel eingehen kann und so weiter. Und das habe ich eben vorher schon angesprochen. Die Frau war so ein niedriges Wesen, ja, dass sie nicht bei Tisch sitzen durfte. Sie durften nur kochen und bedienen und dann mussten sie sich zurückziehen und woanders essen, ja, weil die Frau eben so ein niederes Wesen war. Und das ist heute leider bei den Muslimen noch so, ja. Die Frau ist ganz ein niederes Wesen. Ja, vor kurzem wollte ein muslimischer Mann seine Ehefrau mit einem Messer erstechen, weil sie gewagt hat zu sagen, sind in Österreich, ja, in unserer Nähe sogar, ich möchte auch gern den Führerschein machen und könnte ja dann selber meine Kinder in die Schule fahren, weil sie sich so erdreistet hat, so aufzumupfen, wollte er sie erstechen. Zum Glück haben Passanten geholfen und haben die Polizei gerufen. Ja. Also die Frau wird heute noch bei den Muslimen, muss sich ja auch vermummen, wie die jüdischen Frauen und so weiter, ja, dass man ja nicht sieht von ihnen, gerade dass sie halt selber was sehen und gehen können alleine. Aber sie sind ganz herabgesetzt worden und sind ganz erniedrigt worden. Ja.
Ohne Frau gab es den Mann alle, ne?
Bitte?
Ohne Frau gab es den Mann alle.
Naja, die haben das so gesehen, der Adam wurde von Gott erschaffen, also da braucht man ja quasi die Frau nicht. Aber nur, das war dann ein bisschen anders. Genau. Und wie ist jetzt eine Ehe zum Beispiel im Judentum zu erklären? Und zwar, weil die Frau so tierisch gehandelt wurde und so tierisch nieder war, so ist sehr oft passiert, dass die eigenen Väter mit ihren Töchtern Kinder gezeugt haben, ja. Und wenn der Mann, der Vater, dann gemerkt hat, die ist schwanger, na, dann hat er schnell mit irgendjemandem einen Ehevertrag gemacht und hat ihm halt viele Tiere gegeben und viel Besitz gegeben, dass das nicht auffliegt, ja. Und dann hat halt der die Frau zusammen ein Kind gehabt und keine Jungfrau, ja, die er eigentlich heiraten wollte. Und deshalb hat man dann eingeführt die Verlobungszeit. Bei uns ist unter Verlobung wird was anderes verstanden. Wenn man im Judentum verlobt war, war man bereits verheiratet. Also Jesus war kein uneheliches Kind in dem Sinn, sondern Maria und Josef waren verlobt. Das heißt, sie waren bereits verheiratet, aber in der Verlobungszeit. Was bedeutet das? Man hat dann eingeführt die Verlobungszeit, wenn der Ehevertrag abgeschlossen ist, waren die verheiratet, aber die Frau musste noch ein Jahr zu Hause bleiben bei den Eltern und der Mann durfte mit ihr keinen Verkehr oder sonst irgendwas haben, ja. Der musste dieses Jahr abwarten, weil man sehen wollte, ob die schwanger ist. Und wenn in diesem Jahr der Verlobungszeit, der Eheverlobungszeit, diese Frau schwanger war, wurde sie gesteinigt, weil dann hat sie Ehebruch begangen, weil sie ja schon verheiratet war, oder Unzucht. Ja? Und zum Beispiel Mose und früher wurde, warum hat er erlaubt die Ehescheidung? Nur in dieser Verlobungszeit, wo die noch keinen Akt miteinander gehabt haben, sondern nur aus Ehebruch und Unzucht wurde im Alten Testament sozusagen, war es möglich, die Ehe zu scheiden, also diese Verlobung aufzulösen, ja, diesen Ehevertrag rückgängig zu machen. Wenn sie mal wirklich den Akt vollzogen haben und ein Fleisch geworden waren nach diesem Jahr der Verlobungszeit, dann war die Ehe nicht mehr möglich aufzulösen. Ja? Also das muss man auch wissen. Ja? Und damit auch bewiesen werden konnte, weil viele Männer haben sich dann auch gedacht, naja, jetzt habe ich für die 5 Kamele bezahlt oder was weiß ich, irgend sowas halt. Aber eine andere gefällt mir jetzt besser, die gebe ich wieder zurück und sage, sie war keine Jungfrau mehr. So ist es auch nicht gegangen. Sondern das weiße Kleid der Braut musste in der Hochzeitsnacht als Bettlaken verwendet werden, damit die Blutspuren der Entjungferung da drauf waren. Und die Frau musste dieses Brautkleid mit dem Zeichen darauf, dass sie noch Jungfrau war, den Eltern übergeben. Und wenn dann der Mann gesagt hat, na, also die war ja keine Jungfrau und schon, nein, dann haben die Eltern gesagt, Moment, so schaut's aus, ja, die war Jungfrau, ja, du musst sie behalten. Also es gab keine Ehescheidung nach der Vollziehung, auch der körperlichen Vollziehung der Ehe, sondern nur in dieser Verlobungszeit, wenn ihm irgendwie rauskam, dass der Unzucht oder Ehebruch vorlag. Und jetzt sind wir wieder bei Maria. Stellt euch vor, sie ist in der Verlobungszeit. Sie wird gesteinigt, wenn sie in dieser Verlobungszeit schwanger wird. Und jetzt kommt der Engel zu ihr und sagt, genau in dieser Verlobungszeit, du wirst jetzt quasi schwanger, du wirst jetzt dein Kind gebären und so weiter. Was war das für eine großartige Frau, dass sie trotzdem gesagt hat, ja, passt, okay, ich sage ja. Mir soll geschehen, wie du es willst. Welch großen Glauben hat sie gehabt? Ja, trotz der Gefahr, dass sie gesteinigt werden würde. Und wie dann das Josef erfahren hat, was ist das für ein großartiger Mann? Am Anfang hat er sich gedacht, ja, dann dränge ich mich in aller Stille, wenn die jetzt schwanger ist, weil, ja. Ne? Aber ein Engel ist ihm im Traum erschienen und hat gesagt, das ist das Kind Gottes und nimm Maria zu dir. Was ist dann noch passiert? Wenn man nämlich der eigene Ehemann in der Verlobungszeit mit der Frau Verkehr gehabt hat und sie ist von eigenen Ehemann sozusagen schwanger geworden, dann musste er bei den Pharisäern Strafe zahlen. Hohe Geldbeträge, weil das war eben verboten in der Verlobungszeit. Ja. Also Josef hat sicher da ein bisschen loslassen müssen, ja, aber er hat seine Frau zu sich genommen, wie der Engel gesagt hat. Warum hat zum Beispiel im Alten Testament der Heilige Geist eigentlich und die Engel und das alles immer über Träume? Weil wir den Heiligen Geist ja durch die Erbsünde quasi verloren hatten und so Gott eigentlich auf die Propheten und auf bestimmte Menschen auf den Heiligen Geist gelegt hat, aber sie hatten ihn noch nicht in sich. Erst Jesus durch seinen Verdienst, ihr wisst, dann kommt ja bald Pfingsten nach Ostern, ja, uns den Heiligen Geist wieder zurückgeschenkt hat, uns wieder in die Kindschaft gebracht hat, indem uns alle Sünden vergeben sind. Und seither wohnt der Heilige Geist wieder in uns. Ob wir ihn zu Wort kommen lassen, ist eine andere Sache. Gell? Das kommt wieder auf unser Ego an. Ja? Ja? Also so muss man sich jetzt die Stellung der Frau im Judentum vorstellen. Und jetzt hat Jesus gesagt, na, die hat genauso ewiges Leben und hat genauso und so weiter. Und deshalb sind auch Jesus viele Frauen sozusagen nachgelaufen und nachgezogen. Ja? Weil sie da endlich anerkannt wurden, weil ihnen endlich eine Chance gegeben wurde. Und er hatte viele Jüngerinnen. Die waren aber nicht Apostelinnen, sondern Jüngerinnen. Ja? Ja? Und was haben Jüngerinnen getan? Sie haben die Männer bedient, für sie gekocht, alles getan. Ja? Was sollen die Frauen heute tun? Für die Männer kochen? Na, da kaufe ich doch, da sitze ich Vormittag im Kaffeehaus und kaufe Fertigspeis. Geht ja viel schneller. Ihre eigenen Kinder erziehen? Na, da bin ich ja eingeschränkt in mein Leben, das tue ich sicher nicht. Dann nehmen wir lieber einen Hund, weil den kann ich weggeben, wenn er mir nicht passt, oder einschläfern lassen. Ja? Das sind die heutigen Frauen. Ja? Heiraten kirchlich? Na, warum soll ich kirchlich heiraten? Ich brauche Gottes Segen nicht. Machen eh alles wir sind eh so toll. Und so weiter, ja. Aber die Frauen damals waren sehr glücklich und sind auch Jesus dann nachgefolgt. Und erst im Christentum hat dann die Frau eine andere Stellung eingenommen. Leider bis zur heutigen Zeit schlecht ausgenutzt, ja, wie ich es erst erwähnt habe. Aber vorher war die Frau wirklich, also das Allerletzte. Ja. Und der Engel zum Beispiel hat Maria begrüßt. Gegrüßt heißt du Maria, voll der Gnade. Also, wie der Engel sie begrüßt hat, hat er sie schon begrüßt, voll der Gnade ist sie. Maria ist voll der Gnade. Bevor sie der Heilige Geist überschattet hat, war sie schon voll der Gnaden von Gott. Sie war von Gott begnadet, weil sie eben die Auserwählte Gottes war, die Mutter Gottes zu sein. Und der Herr ist mit dir, hat der Engel. Der Herr ist mit dir. Das heißt, Gott ist mit dir. Du bist wirklich mit Gott vereint. Und meine lieben Mitchristen, jetzt kommt ganz was Wichtiges. Das will Gott. Dass wir nicht nur Pflichtchristen sind, die ihre Pflicht erfüllen, sondern dass wir aus Liebe eine Beziehung mit Gott aufbauen. Eine ganz persönliche Beziehung. Ja? Es hilft nichts, wenn ich mir jetzt, was weiß ich, 1000 Videos reinziehe, wo ich immer höre, wie toll Gott ist und ich soll in die Kirche gehen und dann mache ich es halt. Nein, Gott will eine persönliche Beziehung. Wir sollen, wo Wunder, auch in unseren Herzen, wenn wir in Gnade sind und wenn wir ohne schwere Sünde zur Kommunion gegangen sind, dann sollen wir auch mit ihm in unserem Herzen sprechen. Ja? Und wir dürfen wirklich mit ihm reden. Er möchte das sogar. Ja? Also der Herr ist mit dir. Maria hat Gott im Herzen getragen. Und auch ihren Jesus. Sie war immer vereint mit Gott. Und dadurch war sie gesegnet. Gottes Segen ist so wichtig. Deshalb auch die kirchliche Ehe. Ja? Gottes Segen ist so wichtig. Und so wird es auch die Frucht deines Leibes sein und so weiter. Und sie ist also eine Heilige, sie ist Mutter Gottes, sie ist Fürbitterin und sie darf für uns bitten bei Gott, auch bei unserem Tod. Und wir dürfen die Mutter Gottes auch verehren. Wir dürfen sie nicht anbeten, das steht nur Gott und Jesus Christus zu. Aber wir dürfen sie verehren und als Fürbitterin bitten. Ja? Und das sollen wir auch wirklich tun. Und wenn wir heute den Rosenkranz beten, bestätigen wir nur, was der Engel zu ihr gesagt hat und zeigen eigentlich dann das Leben Jesu auf, nicht? In den einzelnen Einfügungen der Gesetze. Ja? Das heißt, wir bitten Gott. Und warum? So dürfen wir die Mutter Gottes auch noch verehren, weil es heißt, bei den Geboten, du sollst Vater und Mutter ehren, damit es dir gut geht. Und wenn es jetzt dann Gruppen gibt, die sagen, na, das war ja gar nicht, na, geh, vergiss es weg, das ist ja nur eine gewöhnliche Frau gewesen und so weiter und sie runtermachen, dann geben sie der Mutter Gottes nicht die Ehre. Und diese Menschen werden es auch einmal schwer haben in ihrem Leben. Ja? Also die Mutter Gottes ist wirklich eine Königin, eine würdige Frau. Und das hat nicht sie sich verdient, sondern sie hat es wirklich von Gott ausgesucht, geschenkt bekommen. Und es hat vielleicht ein bisschen gedauert, denn die früheren Völker hatten ihre Kinder oft geopfert und durchs Feuer gehen lassen und. Aber erst die Israeliten durch die Offenbarung Gottes und so weiter, ja, haben dann wirklich gewartet auf die Ankunft Jesu Christi, auf die Ankunft des Messias und haben geschaut, dass ihre Kinder Jungfrauen sind und so weiter, ja. Und genau in dieses Volk hinein wurde dann Jesus geboren. Und wenn man jetzt an das erste Wunder glaubt, durch den Heiligen Geist empfangen, durch die Überschattung des Heiligen Geistes empfangen, dann muss man auch auf das zweite Wunder glauben. Im Heiligen Geist aus ihr hervorgegangen. 9 Monate Fleisch angenommen, aber dann aus ihr hervorgegangen im Heiligen Geist. Deshalb ist sie auch ewig Jungfrau. Ja? Also das ist ganz wichtig, dass wir die Mutter Gottes wirklich verehren, sie um Fürbitte anflehen und. Ja? Und in Fatima wurde zur Umkehr aufgerufen. Medjugorje ist Umkehr, der größte Beichtstuhl heißt es immer. Und in Medjugorje wurde zur Versöhnung aufgerufen. Und das heilige Antlitz ist Versöhnung. Und da möchte ich jetzt darauf hinweisen, denn vor kurzem hat ein Freikirchler zu mir gesagt, ja, ihr Christen, wir dürfen uns ja von Gott kein Bild machen. Ja, habe ich gesagt, nein, wir nicht, aber Gott darf es schon. Ja, denn Gott hat uns dieses Bild hinterlassen, das einzige Bild von Jesus Christus mit offenen Augen. Das einzige Bild, der Augenblick der Auferstehung. Und jetzt kann ich Ihnen noch was sagen. Und zwar Papst Pius der XII. Pius ist übrigens Latein und heißt fromm. Also Pius gab es viele Päpste, gell? Fromme Päpste sozusagen. Oder auch nicht, weiß man nicht. Pius der XII. Hat ausgesprochen, der Erste und Zweite Weltkrieg wäre nicht gekommen, hätte man die Andacht zum heiligen Antlitz Jesu befolgt. Und ein Priester, ich habe dann über eine Frau dieses Mail bekommen, als letztes Mittel, um den Dritten Weltkrieg zu verhindern, der vor der Tür steht, sollte man den Rosenkranz zum heiligen Antlitz Jesu beten und das Bild verehren. Ja? Ich habe da so ein kleines Heft gemacht, wo der Rosenkranz und alles drinnen ist. Vielleicht bildet sich da eine kleine Gruppe, die das heilige Antlitz verehren möchte, so wie es Gott gewünscht hat. Und zwar, diese Schwester war Karmelitin, ja, und der hat sich Gott offenbart und Pius der XII. Hat das Fest zur Verehrung des heiligen Antlitzes eingeführt. Er hat auch eingeführt das Fest zum heiligen Josef, dem Arbeiter, am 1. Mai, ja, und er hat sich da sehr bemüht, dass da wirklich auch Verehrung geschieht. In diesem Gebetbuch, das wir von unserem Verein, da vorne, das ist alles gratis, ja, ihr könnt sich auch Verein und Vereinsblätter und so weiter nehmen. Und Herr Hackl war so lieb und hat auch ein Gebet zur Mutter Gottes hergelegt. Auch das könnt ihr euch nehmen, ganz ein wichtiges Gebet, gell? Und in diesem Gebetbuch sind viele Gebete zusammengestellt zur Verehrung vom heiligen Antlitz. Und Seite 254 ist dann genau dieser Rosenkranz, den Gott sich gewünscht hat, um den Dritten Weltkrieg zu verhindern oder zumindest dann noch abzuschwächen, wenn es nicht schon fast eng wird. Die Freimaurer wollen den Dritten Weltkrieg. Ja, beide wollen die Freimaurer den Dritten Weltkrieg.
Also wir beten
schon das. Sehr gut, danke. Ich habe vor kurzem mein 19. Buch, mein 19. Buch geschrieben und das kommt anscheinend auch sehr gut an, mein Leben mit Jesus. Ich habe das vor kurzem einer Dame auch gegeben, die nicht gerne liest und dann hat sie mir gesagt, ich habe schon gleich am ersten Abend 80 Seiten lesen müssen, ich konnte nicht aufhören. Also das kann ich Ihnen auch nur empfehlen, ist das neueste Buch. Das erste Buch, das die Frau Zeindl geschrieben hat, kann ich euch auch nur empfehlen. Wer es schon hat, der weiß es warum. Sind auch aus meinen Unterlagen sehr viele Gespräche mit Jesus drinnen. Ja, ist ganz ein wichtiges Buch auch. Und ganz, ganz ein wichtiges Buch ist dieses dicke. Die ganze Offenbarung ausgelegt, dass wir genau wissen, was auf uns zukommt. Aber wirklich genau wissen. Weil manche verstehen die Bibel nicht oder manche lesen es gar nicht. Okay, jetzt was anderes. Zum Beispiel hat es bei den Israeliten, beim Auszug aus Ägypten geheißen, eine Wolkensäule begleitete sie. Aha, Wolkensäule, sind jetzt da vom Himmel, die Wolken kommen, sind da mitmarschiert oder wie? Man darf die Bibel nicht immer wörtlich verstehen. Es gibt auch Symbole. Wolke und Wasser ist und Feuer ist wer? Der Heilige Geist. Ja? Gott selber, die Engel. Ja, sind eine Symbolsprache. Oder zum Beispiel heißt es in der Bibel auch, und er ging ans Meer. Aha, wo ist er da hingegangen? Meer bedeutet zum Beispiel Heiden. Er ging zu den Heiden. Also man muss auch die Symbolsprache der Bibel genau verstehen, dass man sich da überall auskennt. Ja? Und da habe ich wirklich die Gnade gehabt, die Offenbarung auszulegen. Und dann weiß man, was wirklich auf uns zukommt. Weil durch die KI und das Ganze wird so viel Schlimmes verbreitet, was natürlich meistens nicht stimmt, manches stimmt, aber dass wir einer schlimmen Zeit zugehen, die uns fordert und vor allem im Glauben und in der Hingabe an Jesus fordert, das ist ganz klar. Aber wir brauchen keine Angst zu haben. Keine Angst. Ja?
Es ist wahrscheinlich die Abtreibung, 73 Millionen Kinder werden jährlich getötet durch die Abtreibung.
Ja, gut, dann sage ich jetzt einmal Dankeschön und wenn Sie noch Fragen haben,